Ja, der Frieden ist in Gefahr. Diese oder ähnliche Botschaften schwingen aktuell immer wieder in den Medien mit, wenn wir das Ganze zu verfolgen. Ja, der Krieg in der Ukraine, der ist immer noch nicht gebannt und die Sorge im Land, in unserem Land wird immer größer. Inwieweit werden wir vielleicht auch noch davon getroffen, dass wir da stärker involviert sind? Werden wir vielleicht auch Krieg haben in diesem Land? Und aus diesem Grund werden verschiedene Vorkehrungen getroffen. Man trifft Überlegungen, was kann man machen, um das Land besser zu schützen. Das kann man jetzt gutheißen oder nicht gutheißen, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber man hat eine Gefahr vor Augen und man versucht, diese Gefahr irgendwie zu bannen. Also man versucht, diese Gefahr abzuwenden. Und das ist nicht nur in Bezug auf Krieg und Frieden sondern die PowerPoint könnt ihr auch, ich weiß, vielleicht geht ihr auch, vielleicht kommt ihr gleich die PowerPoint. Das ist nicht nur in Bezug auf Krieg und Frieden so, sondern das haben wir auch in unserem Alltäglichen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass eine Beziehung in Gefahr ist, dann versuchen wir proaktiv Schritte zu gehen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Dann sprechen wir uns aus, dann unternehmen wir was gemeinsam. Oder wenn wir sehen, dass unser Job in Gefahr ist, dann versuchen wir uns irgendwie unentbehrlich zu machen auf der Arbeitsstelle, sehen uns um, damit wir nicht arbeitslos werden nach einer neuen Arbeitsstelle. Oder für diejenigen, die noch zur Schule gehen, wenn ihr merkt, oh, meine Versetzung ist in Gefahr, ja, das ist noch nicht so weit, aber bald ist auch schon Ostern und dann kommen die blauen Briefe, dann versucht man vielleicht doch nochmal, sich hinzusetzen und sich Mühe zu geben, dass man doch irgendwie den Sprung schafft in die nächste Klasse und nicht sitzen zu bleiben. Ja, wenn etwas, was uns irgendwie wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise in Gefahr ist, sei es durch äußere Einflüsse, sei es durch Angriffe von irgendwo, dann versuchen wir aktiv dagegen vorzugehen. Dann versuchen wir irgendwie eine Verteidigungshaltung einzunehmen, um das Unglück, das droht, zu verhindern. Und heute in der Predigt soll es auch darum gehen, dass etwas in Gefahr ist. Es ist allerdings nicht der Frieden im Land. Es ist auch nicht dein Job. Es geht um viel, viel Schlimmeres. Nämlich wir werden sehen, dass das Evangelium in Gefahr ist. Wir wollen weitermachen im Galaterbrief und uns Kapitel 2, die Verse 11 bis 21 anschauen. Paulus, er hat ja den Galaterbrief geschrieben aus zwei Gründen. Einmal, weil er sich als Apostel, seine Autorität als Apostel verteidigen muss. Da sind nämlich Leute in die Gemeinden in Galatien gekommen, die haben gesagt, ja, dieser Paulus, der spricht nur das, was er sich selbst ausgedacht hat oder der wird bezahlt von irgendwelchen Leuten und deren Botschaft gibt er jetzt weiter. Und Paulus zeigt uns in den ersten anderthalb Kapiteln dieses Briefes auf, so ist das gar nicht. Nämlich, ich sage nicht das, was ich möchte, sondern das, was Gott mir aufgetragen hat. Diese Botschaft, die gebe ich weiter. Und ich bin auch nicht alleine unterwegs. Nein, selbst die Apostel, auf die er so großen Wert legt, ja, Petrus, Jakobus, Johannes, die sind mit meiner Botschaft einverstanden. Die unterstützen mich darin. Die haben mir sogar die Hand darauf gegeben, dass das in Ordnung ist, was ich weitergebe. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist der, dass das Evangelium attackiert wird. Da sind irgendwelche falschen Lehrer, die hinkommen und sagen, der Glaube an Jesus alleine, der reicht nicht aus. Du musst noch dies und jenes tun, damit Gott dir wirklich deine Schuld vergibt. Und wenn das alleine, diese Lehrer, die von außen kommen, nicht schon Problem genug wären, werden wir heute sehen, dass da jemand kommt, aus den eigenen Reihen sogar, von dem man es niemals erwarten würde, der das Evangelium von Jesus, weshalb wir gerade eben das Abendmahl gefeiert haben, das in Gefahr bringt. Lasst uns einmal den Text lesen. Galater 2, Verse 11 bis 21. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das Evangelium ist in Gefahr. Warum ist es in Gefahr? Weil das Evangelium angegriffen wird. Wir lesen hier, dass Kephas, das ist der griechische Name von Petrus, nach Antiochia kam. Wann genau das war, wissen wir nicht, wie lange der Zeitraum war zwischen dem Besuch von Paulus in Jerusalem und dass Petrus jetzt nach Antiochia kam, wissen wir auch nicht. Vermutlich ist das so, wenn man die biblischen Texte sich so chronologisch ansieht, in Apostelgeschichte 15 zu verorten. Ja, da gab es vorher das Apostelkonzil, könnt ihr euch gerne zu Hause durchlesen, was genau das war. Und danach gab es die zweite Missionsreise von Paulus. Die könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr zu Hause seid. Und Petrus, er kommt jetzt eben nach Antiochia, aus irgendeinem Grund. Antiochia, das liegt im heutigen Syrien. Und Antiochia hat eine ganz besondere Rolle gespielt im Leben von Paulus und eigentlich auch im Leben von uns. Denn in Antiochia wurden die Jesus-Nachfolger als allererstes Christen genannt. Und Antiochia war die Gemeinde, die Paulus ausgesandt hat als Missionar. Paulus und Barnabas wurden dort auf die Reise geschickt. Und jetzt ist es so, dass Petrus dorthin kommt, so wie Paulus nach Jerusalem kommt. Nur, dass als Paulus in Jerusalem war, hat man sich mit einem Handschlag verabschiedet, weil man einer Meinung war. Und hier sehen wir, es ist was ganz anderes passiert. Paulus widerstand Petrus ins Angesicht. Das heißt, er hat ihn mal so richtig ordentlich zur Brust genommen, ihm mal so richtig die Meinung gesagt. Warum? War Paulus einfach nur jemand, der Bock hatte, jemanden klein zu machen? Nein, hier steht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Und das Wort verurteilt, das hier steht, das wird im Neuen Testament dafür verwendet, dass Menschen sich versündigt haben, dass sie bewusst Dinge getan haben, die Gott nicht gut heißt. Also es war keine Lappalie. Es ging nicht darum, dass Paulus die falsche Hose anhatte oder dass Paulus das falsche Lied angestimmt hat. Nein, Paulus hat sich tatsächlich versündigt. Aber was genau ist denn passiert? Die Leute in Antiochia saßen zusammen und haben gegessen. Vermutlich haben sie das Abendmahl gefeiert. Ja, das war damals häufig mit einem gemeinsamen Abendessen auch noch verbunden. Und soweit war alles in Ordnung. Ja, da waren Juden, die an Jesus gläubig geworden sind. Und da waren Heiden, also Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, die auch an Jesus gläubig geworden sind. Und sie saßen alle schön bunt gemischt am Tisch, haben sich unterhalten, haben zusammen vielleicht auch gelacht, haben Lieder gesungen, haben zusammen gebetet. Und dann kamen auf einmal einige von Jakobus. Jakobus, das ist der Gemeindeleiter in Jerusalem gewesen damals. Der kam jetzt nicht selber, sondern es kamen einige aus dieser Gemeinde. Inwiefern Jakobus sie ausgesandt hat, wissen wir nicht. Was sie da genau wollten, wissen wir nicht. Aber sie kamen. Und man muss jetzt über diese Leute wissen, dass dort in Jerusalem, in der Gemeinde, nur Judenchristen waren. Da gab es keine Heidenchristen. Und für die Juden war ganz klar, ich bekehre mich. Ich glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Aber ich bin Jude von Geburt an, also halte ich mich auch noch weiter an das jüdische Gesetz. Ich bringe keine Opfer mehr, aber ich wasche mich vor dem Essen. Ich feiere den Sabbat, ich lasse meine Kinder beschneiden und ich habe keine Gemeinschaft mit Heiden. Weil das machen Juden nicht. Juden treffen sich nicht. mit Heiden. Und jetzt sieht Petrus diese Leute, die sagen hier im Text auch gar nichts. Wir wissen nicht, vielleicht wollten die einfach nur schauen, wie wird dort in Antiochia Gottesdienst gefeiert. Petrus sieht sie und was passiert? Petrus bekommt Angst. Petrus bekommt Angst, weil er denkt, oh Mann, die Leute aus Jerusalem sind da und die sehen, ich bin mit Heiden. Wenn die mich jetzt das wirklich sehen, dann denken die vielleicht, ich bin kein richtiger Christ. Ich bin nicht fromm genug. Ja? Ich verstoße meine Tradition, meine Herkunft. Ich muss weg. Und er sondert sich ab. Das heißt, er setzt sich woanders hin. Weg von den Heiden. Und mit ihm machen das alle anderen Juden auch, die dort am Tisch sitzen. Alle anderen folgen seinem Beispiel. Und jetzt kann man natürlich fragen, wo ist das Problem? Paulus wollte den Leuten, die da kamen, einfach einen Gefallen tun, weil die sind eben Juden. Und er weiß, ja, die sitzen eben nicht mit den Heiden zusammen. Dann macht Petrus das jetzt auch nicht. Das Problem, das formuliert Paulus in Vers 13. Nämlich sagt er, dass Petrus geheuchelt hat. Und mit ihm alle anderen Juden auch. Selbst Barnabas, der mit mir auf Missionsreise war, also ein gefestigter Mann im Glauben, fängt an zu heucheln. Heißt, er spielt eine Rolle auf einmal. Er ist ein Schauspieler geworden. Wie jemand, der für einen Film einen Charakter erlernt. Ja, der ist im Leben vielleicht nicht böswillig oder gierig, aber im Film spielt er eben so jemand, weil er diese Rolle einnehmen soll. Und Petrus ist es eigentlich kein Problem, bei den Heiden zu sitzen. Aber jetzt auf einmal, weil da diese Oberfrommen kommen, denkt er sich, oh, jetzt muss ich mich aber spuren. Jetzt muss ich das oberste Regal meiner Frömmigkeit auspacken und ich muss woanders hingehen. Er spielt eine falsche Frömmigkeit vor. Und das ist das Problem, weil Gott Heuchelei hasst. Gott hat kein Problem damit, dass die Juden weiter sich beschneiden, grundsätzlich, weil sie Juden sind. Dass sie den Sabbat feiern, weil sie Juden sind. Das stört ihn nicht. Aber es stört ihn, dass Petrus auf einmal so tut, als ob das wichtig wäre, das alles einzuhalten. Und dass er eine falsche Frömmigkeit vorspielt. Und das hält Paulus ihm jetzt vor. Er sagt ihm, Petrus, du zeigst hier zwei Gesichter. Ja? Du hast den wahren Weg der Wahrheit hast du vergessen. Du hast versucht, den Leuten dazu gefallen und bist dadurch auf einen Irrweg gelaufen. Da ist einmal dein Gesicht, das sagt, ich glaube an Jesus, deshalb ist es vollkommen in Ordnung, dass ich mit den Heiden hier sitze und esse, weil sie glauben auch an Jesus. Und wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Und dann ist ein anderes Gesicht, das du zeigst, wenn die Oberfrommen kommen, wo du dann eine gewisse Frömmigkeit vorspielst. Und was du damit sagst, Petrus, das möchtest du vielleicht gar nicht mit deiner Tat sagen, aber du sagst, liebe Heiden, wenn ihr wirklich Gemeinschaft mit mir haben wollt, dann müsst ihr euch auch leider an das Gesetz halten. Sonst gehört ihr leider nicht mit mir zusammen an einen Tisch. Ihr müsst eben nicht alleine an Jesus glauben, sondern ihr müsst auch zeitgleich Juden werden. Ansonsten gehören wir nicht zusammen. Wie gesagt, das ist nicht das, was Petrus beabsichtigt, aber das ist das, was rüberkommt, was vermittelt wird. Und das ist es, was Paulus Petrus hier vorwirft. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass man sich verstellt, nur weil bestimmte Leute da sind. Also ich habe vor 3-4 Jahren, war ich in meinem Referendariat, ja, Lehrerausbildung. Und ich habe viele Unterrichtsstunden gehalten. Und ich habe auch viele Unterrichtsstunden vorbereitet. Aber glaub mir, ich war nie so gut vorbereitet, wenn ich wusste, da sitzt hinten jemand, der wird mich gleich beurteilen. Ich habe alles perfekt ausgedruckt, alles schön verteilt. Ich habe die Schüler vorher instruiert, was genau passieren soll. Und selbst die Schüler, die waren ein chaotischer Haufen. Aber wenn jemand da hinten saß, dann wussten die, oh, jetzt der Schulleiter ist da. Wenn ich jetzt mein Handy raushole, dann sehe ich das vielleicht nie wieder. Ja? Da kennt man das. Oder vielleicht aus dem privaten Leben. Vielleicht bist du so einer, der seine Frau zu Hause alles machen lässt. Ja, die räumt auf, die kümmert sich um die Kinder, die macht das Essen. Aber wenn dann auf einmal Besuch da ist, ja, dann ziehst du der Frau den Stuhl weg, ja, damit sie sich vernünftig hinsetzen kann. Du besorgst das Essen, ja, du bedienst die Gäste, du räumst ab, du kümmerst dich um die Kinder, damit die Gäste, die da sind, boah, was ist das für ein toller Ehemann. Ja, bei dem sollte man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, solche Leute gibt es auch. Oder es kündigt sich Besuch an bei dir. Jemand aus der Gemeindeleitung ist da. Und auf einmal wird das Haus richtig schön sauber gemacht. Die Kinder werden vernünftig angezogen. Ja, und sagt, Kinder, heute benehmt ihr euch ganz besonders gut, ja, damit wir ein gutes Bild abgeben. Am Tisch wird auf einmal ganz viel über den Glauben gesprochen und über Gemeinde und wie wichtig das alles ist. Und dann geht die Gemeindeleitung und denkt sich, boah, geschafft. Endlich muss ich nicht mehr darüber reden. Weil dir das eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Das spielt für dich überhaupt keine Rolle. Vielleicht bist du in der Schule mit deinen Kumpels oder mit deinen Freunden unterwegs und probierst allen möglichen Blödsinn aus. Aber wenn du dann zur Teenie-Stunde oder zur Jugend kommst, bist du als erstes da, hast als erstes die Bibel aufgeschlagen, kennst die besten Antworten. Liebe Leute, das ist Heuchelei. Das ist eine vorgespielte Frömmigkeit und das gefällt Gott nicht. Das gefällt Gott aus zwei Gründen nicht. Zum einen bringst du dadurch selbst das Evangelium in Gefahr, denn du spielst den Leuten vor, als Christ muss ich jetzt das und das und das machen. Eigentlich will ich das gar nicht. Aber ich bin ja ein Christ und deshalb mache ich jetzt A und B und C und so weiter und führe das Ganze aus. Du bringst das Evangelium in Gefahr, weil Leute dann glauben, Christentum bedeutet, du musst gewisse Gesetze einhalten, gewisse Regeln einhalten. Und das Zweite ist, warum Gott das nicht gefällt, weil Gott an einer echten Beziehung zu dir interessiert ist. Es geht ihm nicht darum, dass du dich verstellst und anderen zeigst, wie toll du dich doch als Christ veranschaulichen kannst, wie Gott gut als Christ schauspielern kannst. Darum geht es ihm nicht. Es geht darum, dass du eine ehrliche Beziehung mit ihm hast. Eine Beziehung, in der du auch mal Sachen falsch machen darfst. In der du dich aber auch korrigieren lässt von anderen. Es geht ihm nicht darum, dass du versuchst, durch gewisse Taten dein Image aufzubessern vor ihm. Denn das kannst du gar nicht. Sondern er möchte, dass du mit deinem Herzen dabei bist. Er möchte eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, wie das die Ehemänner hoffentlich mit ihren Ehefrauen haben und umgekehrt. Und keine Beziehung mit dir wie im Fernsehen, die einfach nur geschauspielert ist und sobald die Kamera aus ist, geht man getrennte Wege. Denn das ist Heuchelei. Und das ist gefährlich, das ist eine Gefahr für das Evangelium. Und davor ist niemand vor uns gefeit. Paulus sagt es selbst, selbst Barnabas, derjenige, der mich persönlich aufgenommen hat damals, als er gläubig geworden wurde, der mir Vertrauen geschenkt hat, der so viele schon für Gott getan hat, selbst er hat sich dazu verleiten lassen, eine falsche Frömmigkeit vorzuspielen. Das betrifft dich und mich. Und da müssen wir uns alle hinterfragen, inwiefern versuchen wir einfach nur, eine Beziehung zu Gott vorzuspielen, damit andere Leute zufrieden mit uns sind oder vielleicht damit Gott mit uns zufrieden ist. Darum geht es nicht. Gott ist an einer echten, an einer wahren Beziehung mit dir interessiert. Aber noch eine zweite Sache möchte ich an dieser Stelle weitergeben, die hier mitschwingt. Und da spreche ich ganz besonders diejenigen an, die eine Leitungsposition innehaben. Damit meine ich jetzt nicht alleine die Gemeindeleitung oder die Kinderstundenleitung, Jugendleitung und so weiter. Damit meine ich auch die Eltern. Damit meine ich auch in gewisser Weise die Jugendlichen und Teens. Denn wir alle sind Vorbilder. Die Jungen, die ganz kleinen Kinder, die 4-5-Jährigen, die gucken hoch zu den 13-14-Jährigen. Die 10-12-Jährigen, die schauen hoch zu den 16-18-Jährigen. Und sie alle gucken, was ihre Eltern machen. Sie alle gucken, was die Leiter in der Gemeinde machen. Und liebe Leute, wenn wir es mit der Sünde nicht zu genau nehmen in unserem Leben, wenn wir einfach nur einen Glauben vorspielen nach außen, das werden die merken. Und sie werden es uns nachtun. Sie werden es uns gleich tun. Wir sagen vielleicht, Lügen ist nicht Gott gewollt, aber wenn es darum geht, dass wir uns selbst schützen, dann ist es okay. Und sie werden es genauso machen. Die Kinder werden ihre Eltern anlügen, auch weil die Eltern das denen teilweise vorleben. So ist es leider. Wenn Gott möchte, dass wir mit unseren Gaben, die er uns gegeben hat, in der Gemeinde dienen und wir es nicht tun, dann werden die Jungen, die Kinder, die Jugendlichen, die 20- bis 30-Jährigen, die werden es einem einfach nachtun. Wir haben eine Verantwortung vor Gott und sollten damit auch dementsprechend umgehen und nicht denken, ist doch egal, ich mache das für mich und die anderen können das ja selbst entscheiden. Sie werden es uns nachmachen und einfach hinterherlaufen und auf lange Sicht selbst eine Gefahr werden für das Evangelium. Lass uns darüber nachdenken und uns von Gott auch korrigieren lassen. Ja? Wenn Gott dir Dinge aufzeigt, wo du ein schlechtes Vorbild geworden bist, dass er dich da korrigiert und dir hilft zu leben, wie es ihm gefällt. Kein geheucheltes, kein geschauspielertes Glaubensleben, sondern ein echtes Glaubensleben zu führen. Paulus, er sieht hier bei Petrus, was da passiert, diese Heuchelei, und er kann das nicht auf sich sitzen lassen. Das geht nicht. Das Evangelium, die beste Botschaft, die wichtigste Botschaft überhaupt, ist in Gefahr. Und deshalb, was macht man, wenn irgendetwas angegriffen wird? Man setzt sich zur Wehr und fängt an, sich zu verteidigen. Und er macht das, indem er verschiedene Argumente anführt. Insgesamt 3 Stück. Und das erste Argument, das er hier anbringt, ist, dass der Glaube Rechtfertigung bringt. Er sagt erstmal, Petrus, du bist ein Jude, genauso wie ich. Ja, und wir als Juden, wir haben eben das Gesetz, wir sind damit aufgewachsen und wir leben danach, was ja schön und gut ist. Die Heiden, die aus den Nationen, die Sünder aus den Nationen, die haben das eben nicht. Jetzt kam aber der Zeitpunkt, aber steht da, aber da wir wissen, dass der Mensch, jetzt geht es nicht mehr um Juden und Sünder aus den Nationen, jetzt geht es einfach um den Menschen, das geht für alle. Und Petrus, du und ich, wir hatten beide diese Erkenntnis, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben. Und das führt er hier aus, indem er 3-mal mehr oder weniger das Gleiche sagt. 3-mal benutzt er das Wort Gesetzeswerke, 3-mal in einer Form das Wort Glauben und 3-mal das Wort Rechtfertigen. Und das ist der Kern, eigentlich der Kern des Evangeliums. Wir alle saßen oder sitzen im Gerichtssaal auf der Anklagebank. Und der Schuldspruch, der dir und mir nachgesagt wird, ist der, dass du dich bewusst gegen ein Leben mit Gott und für Gott entschieden hast. Du hast bewusst gesagt, ich möchte nichts mit Gott zu tun haben, es geht nur um mich in meinem Leben. Wenn ich lüge, damit ich besser dastehe, dann mache ich das. Wenn ich andere Leute schlecht mache, damit ich irgendwo dazugehöre, dann mache ich das. Wenn es mir gut tut, dass ich meinen Ehepartner betrüge, dann mache ich das. Wenn ich mir etwas nehme, was mir nicht gehört, weil ich es will, dann ist es okay. Das haben wir getan. Ganz bewusst, jeder Einzelne. Das fängt schon bei kleinen Kindern an. Die entscheiden sich bewusst dagegen, das Richtige zu tun und das Falsche. Und die Bibel nennt das Sünde. Und die Bibel sagt, auf Sünde das Urteil darauf ist der Tod. Du und ich, wir müssen sterben. Nicht einfach nur am Ende des Lebens sind wir dann tot, ja, so wie jeder Mensch irgendwann stirbt, sondern wir werden auf ewig getrennt sein von Gott, werden in der Hölle sein. Aber dann, der Hammer wurde schon gehoben, um das Urteil auszusprechen, kam Jesus in den Gerichtssaal. Und er stellt sich vor dich hin und sagt, ich nehme die Strafe auf mich. Alles, was diese Person getan hat, alles, was andere getan hat, das Schlechte, diese bewusste Entscheidung gegen Gott, das nehme ich auf mich. Und ich sterbe für ihn. Ich sterbe für ihn und gehe für ihn ans Kreuz. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich als Angeklagter darauf reagieren kann. Die erste Möglichkeit ist, ich sage, ja, das kannst du nicht machen. Nein, nein, nein. Ich schaffe das schon. Ich werde schon irgendwie andere Sachen, gute Sachen machen, um mich da aus dem Sumpf herauszuziehen, mich an den eigenen Haaren am Schopf hochzuziehen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Aber sind wir mal ehrlich, das wird keiner von uns hinkriegen. Wir merken, ich merke es Tag für Tag, ich mache Dinge falsch. Auch bewusst falsch. Leider. Die andere Möglichkeit ist, ich nehme das, was Jesus, dieses Angebot, das Jesus gemacht hat, dass er meinen Platz einnimmt, im Glauben, also im Vertrauen an und sage, daran glaube ich, daran halte ich mich fest. Und das ist die einzige Möglichkeit, damit ich gerechtfertigt werden kann. Das heißt, dass ich freigesprochen werden kann von dem Urteil, das mir galt. Paulus sagt zu Petrus, was du hier machst, du willst wieder zurück dorthin, dass du dich selbst freisprichst. Das kriegst du nicht hin. Nur der Glaube, er wird dich freisprechen von der Strafe, die dir galt. Wird dich freisprechen vom ewigen Tod. Das zweite Argument, das baut darauf auf. Er sagt nämlich, Petrus, wenn du wieder zurückkehrst zum Gesetz, dann ist das nicht Leben, das ist Sünde. Und auf Sünde, hatte ich ja gerade gesagt, folgt der Tod. Das, was du nämlich tust, zurück zum Gesetz kehren, das sorgt erst einmal dafür, dass Jesus in einem falschen Licht dargestellt wird. Hier bin nämlich ich mit den Heiden auf dieser Seite. Ja, und wir glauben, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich gerechtfertigt, nämlich freigesprochen von Schuld. Okay? Und du hast übrigens auch hier gesessen. Das heißt, du hast es geglaubt. Wenn du dich jetzt zurückwendest zum Gesetz und sagst, ich muss doch dies und jenes tun, um freigesprochen werden vom Tod, dann sagst du ja, Jesus hat mich dazu verleitet, zu denken, ich könnte auch anders gerettet werden. Also Jesus hat mich zum Sündigen verleitet. Christus ist ein Diener der Sünde geworden. So schreibt es hier. Aber kann das sein? Auf gar keinen Fall, sagt er. Mit der stärksten Verneinung, die man im Griechischen treffen kann, nie im Leben kann das sein, dass Christus dich zum Sündigen verleitet. Vielmehr ist es nämlich so, du hast das Gesetz gehabt und du hast es beiseite getan. Du hast verstanden, ich kann nicht durch das Halten der Gesetze gerecht werden. Und wenn du das jetzt wieder hervorholst, dann bist du derjenige, der sündigt. Man kann das vielleicht so vergleichen. Ja, Kinder, wenn die schwimmen lernen, dann schwimmen die am Anfang mit Schwimmflügeln. Ja? Warum? Weil die denken natürlich, die wissen nicht, wie man sich anders über Wasser halten. Die denken, ich brauche die Schwimmflügel, damit ich schwimmen kann, damit ich am Leben bleiben kann. Wenn ich sie nicht habe, bin ich tot. So, und irgendwann lernen sie mit der Zeit. Ich weiß nicht, früher hat man das in der Schule gelernt, mittlerweile lernen das viele schon früher, dass man sich tatsächlich auch anderweitig über Wasser halten kann, nämlich indem man schwimmt, ganz ohne Schwimmflügel. Ja? Ich kann auch anderweitig am Leben bleiben. Es gibt eine andere Lösung dazu. Und jetzt wird ja niemand von uns Erwachsenen auf den Gedanken kommen, ich glaube, nur um ganz sicher zu gehen, ja, ich ziehe mir mal lieber hier im Kinderbecken die Schwimmflügel an, damit ich nicht untergehe. Das wird unfassbar witzig aussehen, ja, wenn da so ein 30, 40, vielleicht 60-Jähriger mit Schwimmflügeln auf einmal im Schwimmbecken unterwegs ist. Aber das wird keiner machen. Das ist Unsinn. Keiner von uns will zurück dorthin und diese komischen Pömpel am Arm haben. Niemand. Aber Petrus, was du machst, das ist genau das. Du willst wieder zurück dorthin. Zurück zu einer Zeit, wo du dachtest, wo es für uns so war, wir müssen gewisse Gesetze einhalten, um gerettet zu werden. Aber wir wissen doch jetzt, es gibt einen anderen, es gibt einen besseren Weg. Und nicht nur einen besseren, sondern es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist der, zu glauben, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das wieder zurückkehrst dorthin, dann versündigst du dich. Und auf Sünde steht der Tod. Denn du sagst letzten Endes, Jesu Opfer reicht nicht aus, um am Leben zu bleiben. Ich muss noch mehr tun. Und das dritte Argument, das Paulus hier liefert, ist dieses, das Glauben. Wenn ich daran glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann bedeutet das, dass ich jetzt für Gott lebe. Er benutzt hier zwei Sätze, die mir im Prinzip parallel aufgebaut sind. Er sagt zum einen, ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich habe das Gesetz gehabt und ich habe verstanden, ich schaffe es nicht, das Gesetz einzuhalten. Und deshalb schiebe ich das beiseite. Das gilt nicht mehr für mich. Und warum ist das so? Das sagt er in der zweiten Formulierung. Denn ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, Jesus hat meinen Platz am Kreuz für mich eingenommen und ich identifiziere mich jetzt mit Jesu Tod. Ich nehme das Opfer, das Jesus getan hat, in Anspruch und sage damit, ich schaffe es nicht alleine gerecht zu werden vor Gott. Nur Jesus allein kann mich gerecht sprechen vor Gott, kann mich freisprechen. Und ich werde auch nicht mehr weiter versuchen, durch das Gesetz gerecht zu werden. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ich bin nicht dem Gesetz gestorben, damit ich jetzt einfach lebe, worauf ich Bock habe und mache, was ich will. Sondern ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Damit ich zu Gottes Ehre lebe. Im Alten Testament ging es Gott auch nie darum, dass die Leute einfach Gesetze einhalten. Er war immer daran interessiert, dass da eine, was ich vorhin schon sagte, eine Beziehung da ist zwischen dem Menschen und ihm. Der Wunsch da ist, ein Leben zu führen, das Gott Freude macht. Es ging ihm immer um unser Herz. Jederzeit. Es ging immer darum, dass ich möchte, dass sein Wille geschieht, dass ich seinen Willen tue und nicht meinen eigenen. Denn das bedeutet es letzten Endes, der Sünde tot zu sein, wovon Paulus auch später spricht in Galater 5. Und in diesem Kontext, dieses Abschnitts, ist die Sünde, wie wir wissen, die Heuchelei, die Scheinfrömmigkeit. Aber ich weiß persönlich auch, ich kann das nicht von mir aus für Gott leben. Aber Christus lebt in mir. Es ist, lebe nicht mehr ich, sondern Jesus, der Gerechte, er lebt in mir und er wird in mir, wird mir zeigen, was der Wille Gottes ist und dem möchte ich mich fügen. Ja, es gab in meinem Leben einen Fahrerwechsel. Ja, irgendwann mal gab es bei vielen von euch, so bei den Jugendlichen, die einen Führerschein gemacht haben, in eurer Familie einen Fahrerwechsel. Ja, da sind auf einmal die Eltern auf den Beifahrersitz gewechselt und der Jugendliche saß am Steuer und die Eltern saßen, bitte lass mich leben, auf dem Beifahrersitz. Ja. Es gab einen Fahrerwechsel. Als du dich dazu entschieden hast, dass du nicht aus eigener Kraft gerecht werden kannst, sondern nur durch den Glauben an Jesus, hast du gesagt, Jesus, setz du dich an Steuer meines Lebens. Und ich sitze dabei und ich sitze daneben und ich fahre dorthin, wo du mich hinführst. Und wenn ich an einer falschen Ausfahrt runter möchte und du mir sagst, nee, hier geht's nicht runter, wir fahren noch weiter, dann werde ich dem Folge leisten. Und wenn das in Paulus' Fall bedeutet, dass ich alleine bleibe, weil alle anderen ein falsches Evangelium ausleben, eine falsche Frömmigkeit an den Tag legen, dann möchte ich das trotzdem tun. Weil Jesus mir gesagt hat, dass das das Richtige ist, hier mit den Heiden zu sitzen. Was ich im Fleisch lebe, alles, was ich jetzt tue, das möchte ich tun in dem Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Er hat mich geliebt, er hat sich für mich hingegeben. Er ist für mich gestorben und es ist egal, was die Leute sitzen. Jesus sitzt an meinem Steuer und er wird mir sagen, was ich tun soll. Und ich möchte danach leben. Und er schließt das Ganze dann ab mit dem Fazit, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Der Vertrag, den ich sozusagen mit Gott abgeschlossen habe, den werde ich nicht durchreißen und sagen, das gilt nicht mehr für mich. Auf keinen Fall, egal was Petrus macht. Denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, wenn ich doch gerettet werde, indem ich mich an das jüdische Gesetz halte, in dem Fall, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Dann hätte er das nicht machen müssen. Dann ist das vollkommen nutzlos gewesen. Damit endet Paulus Argumentation. Und ich frage mich, wie Petrus sich wohl gefühlt hat nach dem Ganzen. Er wurde ja vor allem zurechtgewiesen, weil er der Initiator der Sünde war und die anderen mussten natürlich auch korrigiert werden, die ja mitgelaufen sind. Petrus, derjenige, der mit Jesus gelebt hat, der Jesus vor seiner Kreuzigung einmal verleugnet hat und jetzt durch dieses unbedachte Verhalten Jesus im Prinzip ein zweites Mal verleugnet hat, weil er eine falsche Frömmigkeit an den Tag gelegt hat. Aber ich frage mich auch, was hat das Ganze mit dir und mir zu tun? Und ich möchte auf zwei Gedanken kurz eingehen, die vielleicht widersprüchlich scheinen, aber die wir hier im Text gefunden haben und die sich auch durch die ganze Bibel ziehen. Der erste Gedanke ist, Die Gerechtigkeit vor Gott, die kommt nicht aus Werken. Wir sind durch Glauben gerechtfertigt und nicht aus Gesetzeswerken, haben wir in Vers 16 gelesen. Das ist es, was wir immer wieder predigen, jede Woche. Der Glaube an Jesus rettet. Der Glaube, das Evangelium, das ich vorhin beschrieben habe mit dem Gerichtssaal, der rettet alleine vor dem ewigen Tod. Wir können nichts hinzufügen. Aber vielleicht bist du jemand, der versucht, Gott doch ein bisschen zu bestechen mit seinem, so unter der Hand, mit dem Verhalten, das du tust. Du hörst vielleicht ganz besonders viele Predigten in der Woche, jeden Tag auf der Arbeit, 8 Stunden lang. Wow. Du liest ganz besonders viel in der Bibel, weil das ist ja gut. Ja, dann kann ich ja sagen, wie viel ich schon gelesen habe. Du engagierst dich ganz besonders gut in der Gemeinde, bist immer dabei. Ja, und ich möchte jedem, der das macht, jetzt nicht sagen, hör auf damit. Das sind gute Sachen. Ja, wir sollen in der Gemeinde dienen. Wir sollten in der Bibel lesen. Es ist gut, wenn wir uns Predigten anhören im Gottesdienst oder auch darüber hinaus. Aber was ist deine Motivation dahinter? Machst du das, weil du Gott liebst und einfach Gemeinschaft mit ihm haben möchtest, oder machst du das einfach, um dein Gewissen zu beruhigen? Machst du das einfach, damit du darüber hinaus tun und lassen kannst, was du willst, weil nach außen hin bin ich ja ein toller Christ. Du kannst durch dein Verhalten, dadurch, wie fromm du lebst, Gott nicht bestechen. Die Gerechtigkeit vor ihm, die kommt alleine aus Glauben. Der Freispruch von dem Tod kommt alleine daran, dass du glaubst, dass Jesus deinen Platz am Kreuz für dich eingenommen hat. Aber es gibt noch eine andere Seite von der Medaille. Und die bedeutet, die echte Gerechtigkeit, die Rechtsprechung, der Freispruch, der zeigt sich letzten Endes in Werken. Die zeigt sich darin, wie du lebst. Daran, dass es Veränderung gibt in deinem Leben. Stell dir vor, du triffst einen anonymen Alkoholiker und du unterhältst dich mit ihm so über sein Leben. Ja, und er erzählt dir, wie schwer das Leben war. Er kam nie von der Flasche weg. Und dann hat er mit Leuten gesprochen. Er hat verschiedene Therapien durchgemacht. Und jetzt ist er endlich frei. Und als er bei dem Wort frei angekommen ist, setzt er gerade die 5. Bierflasche während dem Gespräch ab. Wer von euch würde glauben, dass es ein trockener Alkoholiker ist? Niemand. Das zeigt sich, wenn er sagt, ich bin ein trockener Alkoholiker, dann zeigt es sich daran, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Ganz klar. Wenn ich sage, ich glaube jetzt, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann hat Paulus in seiner Argumentation klar aufgezeigt, Glauben bedeutet nicht nur Rechtfertigung, sondern auch ein Leben für Gott. Jesus sitzt jetzt an meinem Steuer. Nicht mehr mein Wille geschieht, sondern sein Wille geschieht. Und ich tue das, was er von mir möchte, was er in seinem Wort von mir fordert. Und auch da möchte ich dich persönlich herausfordern. Vielleicht gehörst du ja zu denen, die aus einer Liebesbeziehung zu Gott wirklich viel in der Bibel lesen. Wann hat Gott dir beim Bibellesen das letzte Mal etwas aufgezeigt und du hast gesagt, jo, da muss ich was ändern, und du hast Schritte unternommen, um das zu ändern? Hast die Ausfahrt, die du normalerweise nimmst, nicht genommen, sondern bist weiter geradeaus gefahren, weil Jesus gesagt hat, hier geht es nicht lang, sondern wir müssen hier weiter? Wann hat Gott das letzte Mal in einer der vielen Predigten, die du gehört hast, zu dir gesprochen und es ist daraufhin etwas in deinem Leben passiert? Es ist Veränderung eingetroffen, weil du gemerkt hast, ich muss etwas ändern, und Jesus sagt, ich muss hier weiterfahren und nicht hier runter. Wisst ihr, das sind wirklich alles gute Dinge, aber wenn wir das einfach nur tun, um unser Gewissen zu beruhigen, wisst ihr, was wir dann vorleben? Eine geschauspielte Beziehung. Dann tue ich einfach nur so, als ob ich ein Christ bin. Dann die Leute von außen werden gucken und sehen, ach guck mal, wenn ich Christ bin, dann muss ich Predigten hören, christliche Podcasts, keine anderen. Ich muss ganz viel in der Bibel lesen. Aber wenn das aus deinem freien Stück, aus deiner Beziehung zu ihm kommt, weil du ihn liebst, dann wirst du es nicht einfach nur tun, sondern es wird dich auch verändern. Und da möchte ich dich wirklich herausfordern und fragen, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus meinen Platz am Kreuz angenommen hat, darf er auch das Steuer in deinem Leben übernehmen. Egal, was die anderen Leute um dich machen, auch wenn du alleine bleibst mit deiner Meinung, im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Schule. Wenn Jesus dir sagt, hier ist der Weg, bist du bereit, den zu gehen oder nicht? Denn darin zeigt sich letzten Endes, ob du wirklich verstanden hast, was Jesus dort am Kreuz für dich getan hat. Nämlich, dass du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den, der dich frei gemacht hat. Und wenn wir das nicht tun, sondern einfach nur aus einer gewissen Frömmigkeit, weil das macht, als Christ macht man das ja eben so, ne? Dann wären wir für das Evangelium zu einer Gefahr. Weil wir vorleben, dass man Dinge tun muss, um vor Gott gerecht zu sein, um gerettet zu werden. Lasst uns hinterfragen, inwieweit wir eine falsche Frömmigkeit vorheucheln, Schauspielern, damit andere uns mögen, damit Gott uns annimmt. Und lasst uns immer wieder daran erinnern, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir freigesprochen sind vom Todesurteil, durch den Glauben daran, dass Jesus für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber dass wir freigesprochen worden sind, um nicht mehr so weiterzuleben wie bisher, sondern dass Jesus jetzt das Steuer deines und meines Lebens übernimmt. Wir sind gerechtfertigt, um ein Leben für Gott zu führen, wie wir es auch in einem Lied singen. Lasst uns diese Frage mit nach Hause nehmen. Bist du selbst eine Gefahr für das Evangelium, weil du ein Scheinheiliges, eine Scheinfrömmigkeit an den Tag legst? Oder verteidigst du das Evangelium, indem du letzten Endes lebst, wie es Gott gefällt? Egal, was die anderen um dich herum sagen. Amen. Lass mich noch beten. Steht gerne dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn für uns auf die Erde gesandt hast, der für unsere Schuld, für meine Schuld persönlich gestorben ist am Kreuz. Ich danke, dass ich das erkennen durfte, dass ich das glauben darf. Und ich danke dir auch, dass viele hier, die anwesend sind im Gottesdienst, das auch erkennen durften und glauben durften. Danke, dass wir uns nicht mehr abmühen müssen, um vom Tod freigesprochen zu werden. Herr, aber du hast uns auch berufen, damit wir ein Leben führen, das dich ehrt. Ein Leben für dich. Du lebst jetzt in uns. Das durften wir heute lesen. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns veränderst und dass das wirklich mehr und mehr sichtbar wird in uns. Dass wir nicht unseren Willen unbedingt durchsetzen wollen, sondern dass wir diesen Wunsch, dieses tiefe Verlangen haben, deinen Willen zu tun, egal was die Leute um uns herum sagen, egal was sie von uns fordern. Herr, wir können das nicht aus uns alleine schaffen. Wir brauchen deine Hilfe und deshalb wollen wir darum bitten. Und ich möchte dir danken, dass du uns diese Kraft geben kannst und auch sicher geben wirst. Amen.